SWR 2 aktuell.
Im Studio Gerhard Leitner. Einen schönen guten Abend. Und darum geht's in der kommenden halben Stunde. Die Flüchtlingssituation an der belarussisch-polnischen Grenze verschärft sich. Der Migrationsforscher Jochen Oltmer fordert eine klare europäische Linie. Das Gespräch dazu gleich. Nach dem Militärputsch im Sudan wächst die Sorge vor Chaos im Land und das türkische Kabinett will noch heute entscheiden, ob 10 Botschafter ausgewiesen werden sollen. Dazu gleich ein Gespräch mit meiner Kollegin in Istanbul. Die Situation an der Grenze zwischen Belarus und Polen. Seit Jahresbeginn hat die Bundespolizei fast 6.200 illegale Einreisen über die sogenannte Belarus-Route registriert. Der belarussische Machthaber Lukaschenko lässt Flüchtlinge aus verschiedenen Krisenregionen ins Land. Zum Teil werden sie auch eingeflogen und bringt sie an die Grenze zu Polen, von wo aus viele von ihnen zur deutschen Grenze weiterreisen. Offenbar will Lukaschenko damit die EU unter Druck setzen und in dieser Frage noch mehr spalten. Professor Jochen Oltmer ist Migrationsforscher an der Universität Osnabrück. Herr Oltmer, an der polnischen Grenze spielen sich dramatische Szenen ab. Geht Lukaschenkos Erpressungsversuch auf?
Ja, also Sie haben selbst ja betont, dass es zunächst einmal darum geht, anzunehmen, dass es einen solchen Erpressungsversuch gibt. Ich bin ein bisschen skeptisch, inwieweit es tatsächlich ein Erpressungsversuch ist, inwieweit hier tatsächlich von Seiten des Regimes in Minsk solche Strategien gefahren werden oder ob es nicht eher darum geht, dass Lukaschenko nichts dagegen unternimmt, dass Menschen beispielsweise aus dem Irak, aus Syrien oder aus Afghanistan an diese weißrussisch-polnische Grenze gelangen. Das macht ja einen Unterschied. Tue ich nichts und lasse Menschen durch oder bin ich ganz konkret als Schleuser tätig? Das sind Fragen, die wir nicht klären können. Nicht zuletzt deshalb, weil vor Ort ganz konkret ja eine In-Augenscheinnahme der Situation gar nicht möglich ist.
Natürlich muss die EU Belarus gegenüber hart bleiben. Sind denn verschärfte Grenzkontrollen in dieser Situation, wo viele Hunderte frieren und hungern im Grenzgebiet, sie sitzen dort fest, ist das das richtige Mittel?
Ja, das ist in gewisser Weise dann das nächste Dilemma, mit dem wir in diesem Zusammenhang zu tun haben. Wir haben es auch mit dem Problem zu tun, am Ende einzuschätzen, was hier ganz konkret auch polnische Strategie ist. Das heißt, es ist dann beispielsweise in den politischen Äußerungen von bundesdeutscher Seite von Solidarität mit Polen die Rede oder von Finanzhilfen, damit die EU-Außengrenzen verstärkt gesichert werden können. Aber ist das das Problem? Das Problem scheint ja vielmehr zu sein, dass eben von polnischer Seite sehr intensiv kontrolliert wird und dass relativ viele Menschen, die dort an der Grenze zu finden sind, eben nicht über die polnische Grenze gelassen werden. Und das scheint ja vor allen Dingen der Punkt zu sein, dass eben nicht zugelassen wird, dass Asyl beantragt wird.
Die Bundesregierung hat angekündigt, die Flüchtlinge möglichst schnell auch auf andere Bundesländer zu verteilen, also diejenigen, die es über Polen auch bis zu uns schaffen. Derzeit werden Kapazitäten für Erstaufnahme und Registrierung geschaffen. Hat man da aus anderen Situationen, wie zum Beispiel 2015, gelernt, auch wenn die Zahlen längst nicht vergleichbar sind?
Ganz wichtig der Hinweis, die Zahlen sind nicht vergleichbar und tatsächlich haben die Bundesländer bzw. der Bund in diesem Zusammenhang insofern gelernt, als eben heute deutlich mehr Kapazitäten zur Verfügung stehen. Also von daher sollten eigentlich die Kapazitäten, die hier existieren in den verschiedenen Bundesländern, ohne Probleme auch genügen.
Spielt denn die ganze Situation an der polnisch-belarussischen Grenze nicht auch denen in die Hände, die ohnehin eine schärfere Flüchtlingspolitik fordern?
Jein. Also einerseits sollte man das meinen. Ich meine, wir haben ja nun auch solche Konstellationen erlebt, wie jetzt in den vergangenen Tagen, dass Rechtsextreme die Situation für ihre Zwecke zu nutzen versuchen und dort an der Grenze zu Polen beispielsweise dann auch aktiv geworden sind. Aber gleichzeitig, ich denke, wir müssen uns auch wieder fragen, wie es eigentlich um den Anspruch der Europäischen Union steht, Genfer Flüchtlingskonvention, Europäische Menschenrechtskonvention und die EU-Asylrichtlinien zu achten. Da hat man den Eindruck, dass eben von polnischer Seite kein großes Interesse daran besteht. Genauso wenig im Übrigen wie Belarus. Also wir sehen hier von sehr vielen verschiedenen Seiten eine Politik, die wenig Interesse offensichtlich dann hat, diese Regelungen der Genfer Flüchtlingskonvention einzuhalten.
Das Ganze ist also ein vielfaches Dilemma. Sie haben es eben schon sehr ausführlich geschildert. Was sollte denn die Politik Ihrer Meinung nach unternehmen? Was würden Sie sich denn wünschen?
Naja, also ich denke, solange nicht jetzt ganz explizit wiederum der Versuch unternommen wird, insbesondere zwischen den EU-Staaten und von Brüssel aus, sich zu überlegen, wie die selbstgesetzten humanitären Standards eingehalten werden können und wie man eine gemeinsame europäische Asylpolitik entwickeln kann, werden wir auch in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren immer wieder solche Konstellationen erleben. Und da ist es dann mal Belarus, mal ist es die Ukraine, mal ist es Griechenland, mal ist es Spanien. Es wird immer wieder solche Konstellationen geben. Und solange, wie gesagt, nicht ganz explizit eine politische Lösung in Brüssel herbeigeführt wird, müssen wir uns nicht wundern, dass sich so etwas wiederholt.
Dramatische Szenen an der belarussisch-polnischen Grenze. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Migrationsforscher Professor Jochen Oltmer von der Universität Osnabrück gesprochen. Im Sudan hat das Militär den Regierungschef festgenommen und den Ausnahmezustand verhängt. Der oberste General Al-Burhan erklärte heute im Staatsfernsehen die Übergangsregierung sowie den souveränen Übergangsrat für aufgelöst. Und er kündigte die Bildung einer neuen Regierung mit sogenannten kompetenten Personen an. Menschenrechtler, EU, USA, Vereinte Nationen und afrikanische Nachbarländer zeigen sich besorgt. Bundesaußenminister Maas nannte die Meldungen bestürzend. In der Hauptstadt Khartoum versammelten sich Demonstranten und blockierten Straßen, berichten Reporter. Über die aktuelle Lage im Sudan unser Korrespondent Martin Durm.
Es sind die üblichen Verdächtigen, die festgenommen wurden, und die üblichen Phrasen, mit denen Putschistengeneräle ihr Handeln zu rechtfertigen suchen. Im Namen Gottes, im Namen des Vaterlands, sagt General Abdel Fattah el-Burhan, in der bisherigen Übergangsregierung hat es Konflikte gegeben, die die Sicherheit des Landes bedrohen. Deshalb haben wir handeln müssen. Die Streitkräfte versichern aber, dass sie auch weiterhin beabsichtigen, den demokratischen Übergang zu vollziehen. Die Demonstranten in den Straßen Khartoums, die seit heute Morgen gegen die uniformierten Putschisten protestieren, werden ihm das nicht abnehmen. Wir rufen das Volk dazu auf, jetzt auf die Straßen zu gehen. Wir müssen dem Putsch mit zivilem Ungehorsam begegnen, sagt ein Sprecher der Demonstranten. General Burhan hat den Übergang zur Demokratie mit einem Militärputsch zerstört. Videoaufnahmen belegen, dass Tausende in Khartoum gegen den Putsch protestieren. Junge Männer setzen Autoreifen in Brand, schwarzer Rauch liegt über der Stadt. Die Demonstranten sehen sich mit schwer bewaffnetem Militär, Panzern und paramilitärischen Einheiten konfrontiert. Schüsse sind gefallen, angeblich hat es bislang ein Dutzend Verletzte gegeben. Was hier durch einen Militärputsch gerade zerschlagen wird, ist die letzte große Hoffnung der Demokratiebewegungen im Nahen und Mittleren Osten. Arabellion 2.0 wurde sie 2019 genannt, als im Irak, im Libanon, in Algerien und eben auch im Sudan Hunderttausende junge Menschen für Freiheit und Demokratie auf die Straßen zogen. Nirgendwo war diese Bewegung so erfolgreich, auch so farbig und kreativ wie im Sudan. Die Sudanesen leiden unter Hyperinflation und Arbeitslosigkeit, aber seit ihrer Revolution ist auch vieles besser geworden. Die Medien sind frei, der Islam ist nicht mehr Staatsreligion, Genitalverstümmelung wird als Verbrechen geahndet. Doch die alte, unter der Diktatur sozialisierte Elite bangt offenbar nun um Pfünde und Privilegien. Ministerpräsident Abdalla Hamdok steht seit heute früh unter Hausarrest. Fast alle zivilen Regierungsmitglieder sind festgenommen worden. Der Ministerpräsident ist jetzt eine Geisel des Militärs, sagt der sudanesische Journalist Orwa El-Sadek. Dieser Putsch ist ein Verbrechen. Die Welt soll wissen, was uns angetan wird und dass wir das nicht hinnehmen werden.
Über die aktuelle Lage im Sudan nach dem Militärputsch unser Korrespondent Martin Durm war das. In den Beziehungen zur Türkei droht eine ernste diplomatische Krise, seit Staatspräsident Erdogan 10 Botschaftern mit der Ausweisung droht. Darunter ist auch der deutsche Botschafter Schulz. Auslöser war eine Forderung der Botschafter, den seit 2017 inhaftierten Kulturförderer Kavala freizulassen. Der Europäische Gerichtshof hatte bereits 2019 Osman Kavalas Freilassung gefordert. Kavala werden in der Türkei die Finanzierung öffentlicher Proteste 2013 und die Beteiligung an dem Putschversuch 2016 vorgeworfen. Heute Nachmittag ist das Kabinett in Ankara zusammengekommen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Karin Senz in Istanbul, gibt es denn dazu schon neue Informationen?
Nee, dazu nicht, aber es tut sich an einem anderen Ende was, nämlich die Botschaft der USA in der Türkei haben getwittert und haben geschrieben, dass man sich auch weiter an Artikel 41 des Wiener Abkommens halten werde. Was steht drin? Da steht drin, dass Diplomaten angewiesen sind, sich unter anderem nicht in innere Angelegenheiten des Empfangsstaates, also in dem Fall der Türkei, einzumischen. Jetzt ist die Frage, was meinen die USA damit? Meinen sie damit, dass sie tatsächlich sich auch mit dem Statement der Botschafter vergangenen Montag nicht eingemischt haben? Oder aber heißt es, dass man da, ups, einen Schritt zu weit gegangen ist und jetzt vielleicht zurückrudert? So werten es zumindest regierungsnahe Medien in der Türkei, die sagen, Erdogan hat sozusagen einen Punktsieg erreicht.
Erdogans Drohung, die 10 Botschafter des Landes zu verweisen, sorgt ja auch innenpolitisch in der Türkei für Diskussionen. Wie groß ist denn der Rückhalt für den Staatspräsidenten überhaupt in dieser Angelegenheit?
Also Erdogan hat schon ein ziemliches Gespür für Situationen und die für sich auszunutzen. Und er hat, glaube ich, ja, dieses Statement der Botschafter von vergangener Woche, dass Osman Kavala sofort freizulassen sei, als eine Steilvorlage gewertet und hat gedacht, jetzt kann er praktisch mit dem Finger aufs Ausland zeigen und sagen, guck mal, die wollen uns klein halten politisch, die wollen uns auch wirtschaftlich klein halten. Die Frage ist, funktioniert es denn tatsächlich? Denn er verliert tatsächlich eben auch an Beliebtheit. Das zeigen viele Umfragen, weil die Menschen schlicht und einfach weniger Geld in der Tasche haben. Wir haben eine Inflation von 20% und auch einen Wertverfall der Lira seit Anfang des Jahres um 20%. Sprich, das, was die Menschen im Geldbeutel haben, dafür, wenn sie einkaufen gehen, haben sie plötzlich sehr viel weniger Produkte in der Tüte. Und das macht auch tatsächlich Erdogan Anhängern zu schaffen und deswegen schwindet seine Beliebtheit.
Ja, Sie sprechen es schon an. Es gibt ja auch den Vorwurf, dass Erdogan mit dieser Maßnahme von den fallenden Umfragewerten angesichts der schlechten Wirtschaftslage und anderen innenpolitischen Problemen ablenken will. Da ist offenbar was dran.
Das ist zumindest das, was wir auch in der Vergangenheit immer wieder erlebt haben und was ihm die Opposition auch eben in diesem Fall vorwirft. Denn natürlich sind die Nachrichten in der Türkei sehr stark im Moment davon geprägt, dass die Preise für Gas, für Wasser, für Heizung, für Elektrik massiv steigen. Also das ist in einem Rahmen, wie gesagt, die Inflation 20%. Ich glaube, wenn man es in Deutschland vergleicht, das ist immens. Und die Türken sind zwar es gewohnt, sich, sage ich mal, auf solche Krisen einzustellen. Sie sind sehr krisenerprobt, aber das ist etwas, was eben vielen inzwischen auch zu schaffen macht. Und er versucht praktisch jetzt, dieses Thema auch ein Stück weit wieder aus den Medien herauszubringen, beziehungsweise eben die Schuld dort möglicherweise auch anderen zu geben.
Live aus Istanbul, unsere Korrespondentin Karin Senz zur Botschafterkrise zwischen Ankara und einigen Staaten, auch der USA und Deutschland. Die Corona-Infektionszahlen steigen wieder deutlich an. Bundesweit liegt die 7-Tage-Inzidenz heute bei 110. Vor einer Woche lag sie noch bei 74,4. In Baden-Württemberg liegt sie heute bei 142,4. Und das vor dem Hintergrund, dass die sogenannte epidemiologische Lage am 25. November auslaufen soll. Eine kleine Hoffnung weckt ein neues Corona-Medikament, Molnupiravir von Merck, das die Europäische Arzneimittelbehörde jetzt prüft. Das täuscht aber nicht über die aktuelle Lage hinweg. Das Sozialministerium in Baden-Württemberg hält es sogar für möglich, dass im Land in dieser Woche die Corona-Alarmstufe ausgerufen wird. Zur aktuellen Lage aus Stuttgart, Iris Volk.
Die Zahl der Corona-Infizierten auf Intensivstationen war in den vergangenen Tagen noch konstant. Ein kritischer Wert ist aber nicht mehr weit. Wenn mindestens 250 Intensivbetten im Land mit Corona-Patientinnen und Patienten belegt sind, tritt in Baden-Württemberg die Warnstufe in Kraft. Aktuell sind es 220. Ein weiterer Auslöser für die Warnstufe wäre eine Hospitalisierungsinzidenz von 8. Derzeit liegt dieser Wert noch bei 3,4. Das Stuttgarter Gesundheitsministerium rechnet damit, dass noch im Lauf dieser Woche die Warnstufe erreicht werden könnte. Das würde wieder Beschränkungen bedeuten, vor allem für freiwillig Ungeimpfte. Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen müssen sie dann einen negativen PCR-Test vorlegen. Das gilt zum Beispiel auch für die Innengastronomie. Bei privaten Treffen gibt es für Ungeimpfte dann wieder Kontaktbeschränkungen, mit Ausnahmen für Kinder und Jugendliche.
In Baden-Württemberg wird möglicherweise in wenigen Tagen die Corona-Warnstufe mit entsprechenden Maßnahmen ausgerufen. Sie haben es gehört im Bericht von Iris Volk. In Rheinland-Pfalz sehen die Zahlen deutlich besser aus. Dort liegt die Inzidenz heute bei 71,8, also noch deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Über die aktuelle Lage dort, Matthias Zahn aus Mainz.
In Rheinland-Pfalz sind alle drei Leitwerte des Corona-Warnsystems binnen einer Woche gestiegen. Die Ansteckungszahlen, die Zahl der Klinikeinweisungen von Covid-Patienten und die Belegung der Intensivbetten mit Covid-Erkrankten. Die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche meldet die Stadt Speyer mit rund 167. Am niedrigsten liegt die 7-Tages-Inzidenz mit knapp 28 im Donnersbergkreis. Noch gilt weiterhin überall im Land die niedrigste Warnstufe 1. Keine Region steht derzeit davor, hochgestuft zu werden. In Warnstufe 2 dürften zum Beispiel weniger Ungeimpfte und Ungenesene an Veranstaltungen teilnehmen. Auch die Maskenpflicht in den Schulen würde verschärft. Nach 2 Wochen Herbstferien hat heute für mehr als 500.000 Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz wieder der Unterricht begonnen. In der Regel wird in Präsenz unterrichtet. In den ersten 2 Wochen nach den Ferien sind 2 Corona-Schnelltests pro Woche vorgesehen. Mit diesen Tests soll ein Einschleppen von Corona durch Reiserückkehrer vermieden werden, sagt Bildungsministerin Hubig. Ab dem 8. November soll dann nur noch einmal pro Woche getestet werden.
Zur aktuellen Corona-Lage in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz waren das unsere Reporter in Stuttgart und Mainz. SWR aktuell 18.21 Uhr. Während der Pandemie hat es ein bisschen gedauert, bis nach Krankenhäusern, Pflegeheimen und Schulen auch die Situation in den Kindertagesstätten thematisiert wurde. Und da gibt es einigen Verbesserungsbedarf. Deswegen fordern große Träger, die Arbeiterwohlfahrt, der Verband katholischer Tageseinrichtungen für Kinder und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, ein Bundesqualitätsgesetz für Kitas. Das tun sie zwar schon länger, aber heute haben sie erklärt, dass und warum so ein Gesetz in den Koalitionsvertrag geschrieben werden sollte. Im SWR-Tagesgespräch spreche ich mit der GEW-Vorsitzenden Maike Finnern. Frau Finnern, ist Ihnen das Thema so wichtig, dass Sie die Bildung der neuen Regierung gar nicht erst abwarten wollen?
Also mit Verzichten auf Koalitionsverträge habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Denn es ist ja sehr häufig so, dass das, was da drin steht, zu dem fühlen sich auch alle verpflichtet. Und alles Weitere ist dann ein weiterer, schwieriger Aushandlungsprozess im Rahmen der Regierungsarbeit. Insofern wäre es uns schon sehr wichtig, dass es gelingt, das in den Koalitionsvertrag reinzuschreiben, damit eben wirklich sich alle auch darauf verpflichten, ein Bundeskita-Qualitätsgesetz zu entwickeln, in dem bestimmte Punkte einfach festgeschrieben sind, die uns ja auch gerade auch in der Pandemie nochmal sehr deutlich geworden sind, dass eben Arbeitsbedingungen sehr schwierig sind und dass die Chancen doch auch sehr ungleich sind bundesweit.
Im Gute-Kita-Gesetz werden 5,5 Milliarden Euro bereitgestellt, um die Betreuung weiterzuentwickeln. Darüber entscheiden dann die Länder. Reicht das nicht?
Also 5,5 Milliarden Euro an sich hört sich ja immer sehr viel an, aber letztlich darf man nicht vergessen, es geht eben um Kinder in ganz Deutschland und dann ist es wiederum nicht so viel. Wir erleben ja gerade, dass das, was wir bisher festgeschrieben haben, nicht reicht, sondern dass es eben zu sehr unterschiedlichen Standards kommt, dass es zu sehr unterschiedlichen Auslegungen an Fachkraft-Kind-Relationen kommt, also an dem Verhältnis zwischen Fachkraft und Kindern in den Gruppen. Und da ist eben dringend notwendig, dass wir da eine Verbesserung haben. Denn eins ist ganz wichtig in der frühkindlichen Bildung und Erziehung, braucht es eben ganz viel Zeit und auch Möglichkeiten der Zuwendung. Und je größer die Gruppen und je schlechter die Betreuungsschlüssel sind, desto schwieriger wird das nachher.
Frau Finnern, bleiben wir noch mal ganz kurz bei dem Betreuungsschlüssel. Wie kann der denn verbessert werden? Über bessere Bezahlung, über attraktivere Stellen?
Naja, der Betreuungsschlüssel an sich kann erstmal verbessert werden, indem er anders festgesetzt wird. Also wir fordern ja den Schlüssel 1:2 für unter Einjährige, 1:3 für 1- bis 3-Jährige, 1:8 für 3-Jährige. Bis zum Schuleintritt und dann eben 1:10 für Ältere.
Also eine rein politische Entscheidung.
Das ist eine politische Entscheidung, die allerdings pädagogisch untermauert ist. Das heißt also, wir haben ja ganz viele wissenschaftliche Untersuchungen in den letzten Jahren, die ganz klar immer diesen Fachkraft-Kind-Schlüssel sagen, als das ist der, unter dem eben das Verhältnis zwischen betreuenden, erziehenden Personen so gut ist zu Kindern und Jugendlichen, dass sie eben wirklich sich einzeln auch kümmern können, Zeit haben und eben wirklich eine gute Bildung und Betreuung sicherstellen können.
Und warum ist das bis jetzt nicht der Fall mit diesem Schlüssel? Woran hängt's?
Genau, das ist dann wiederum eine finanzielle Frage, weil das natürlich bedeutet, dass man mehr Fachkräfte einstellen muss, mehr Kräfte erstmal ausbilden muss. Dann muss man dafür sorgen, dass die Ausbildung attraktiver wird, damit auch wirklich genügend Menschen sich für diesen Beruf entscheiden. Da geht es ja zum Beispiel um eine Vergütung der Ausbildung, die nach wie vor gerade bei den ErzieherInnen nicht der Fall ist. Das heißt also, das ist dann schon eine finanzielle Frage, die im Nachgang kommt. Aber wir wollen eben, dass die Regierung sagt, für uns ist das wichtig. Frühe Bildung ist so eine wichtige Grundlage für Teilhabe in unserer Gesellschaft, für gleichwertige Lebensverhältnisse. Deswegen brauchen wir diese Mindeststandards über Bundesqualitätsgesetze.
Apropos Mindeststandards, wenn es um Qualität geht, in einigen anderen Ländern, wie zum Beispiel Frankreich oder Italien, kann man erst nach einem Studium als vollwertige Erzieherin arbeiten. Warum ist das bei uns nicht so?
Ja, das hat bei uns eine durchaus andere Tradition. Und ich glaube auch nicht, dass das Studium alleine die Lösung der Probleme ist. Also wir haben ja in den letzten Jahren auch viele Studiengänge, die sich entwickelt haben im Rahmen der Kindheitspädagogik. Aber was eben noch nicht gelungen ist, diese Studiengänge gut zu kombinieren, sage ich mal, mit denen, die eben eine Ausbildung machen. Ich glaube, da muss es eine grundsätzliche Reform geben, wo man nochmal überlegt, wie kriegt man diese, die bisher bei uns vorhandenen drei Möglichkeiten in die Kita zu kommen, zusammen, sodass sie auch wirklich alle zu einer Zukunftsperspektive auch für die Beschäftigten werden.
Aber mit einer höheren Qualifizierung würde wahrscheinlich auch der Lohn steigen und damit wäre dieser Beruf für viele Frauen oder auch Männer vielleicht attraktiver.
Ja, aber der Lohn kann natürlich auch gesteigert werden durch Tarifrunden und wir haben ja auch wieder eine Tarifrunde im nächsten Jahr vor. Und letztlich, wenn man das vergleicht mit den Facharbeiterberufen oder Facharbeiterinnenberufen, der ist ja auch kein Studiumvoraussetzung und da ist die Bezahlung trotzdem eine ganz andere. Also insofern, ich glaube nicht, dass es nur am Studium hängt.
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW will ein Bundesqualitätsgesetz für Kitas und Krippen. Und zwar nicht erst, wenn die neue Regierung da ist, sondern bereits im Koalitionsvertrag. Und das SWR-Tagesgespräch mit der Vorsitzenden Maike Finnern haben wir aufgezeichnet. SWR aktuell am Montagabend 18 Uhr und gleich 27 Minuten. Die baden-württembergischen Städte und Gemeinden laufen weiter Sturm gegen den bundesweit beschlossenen Rechtsanspruch auf einen Platz in der Ganztagsbetreuung der Grundschule. Erst müssten vor Ort Strukturen geschaffen werden, bevor Rechtsansprüche beschlossen würden. Es fehle an Geld und Personal, so die Kritik. Die Kommunen fordern auch in anderen Bereichen klare finanzielle Zusagen vom Land. Vom Gemeindetag Baden-Württemberg in Stuttgart berichtet Knut Bauer.
Die Kassen sind leer und die Kommunen ächzen trotz Milliarden Corona-Zuschüssen unter den Folgen der Pandemie. Die finanziellen Belastungen nehmen deutlich zu, sagt beispielsweise Klaus Warton, seit 22 Jahren Bürgermeister in Benningen am Neckar.
Viele Städte und Gemeinden und auch meine eigene haben große Probleme, den Haushaltsausgleich hinzubekommen, was auch gleichzeitig bedeutet, dass wir dann für neue Investitionen Schulden aufnehmen müssen.
Ähnlich beschreibt Ingersheims junge Rathauschefin Simone Lehnert die Lage. Die Aufgaben nehmen zu, das Geld wird weniger. Und so stellt die Bürgermeisterin fest,
dass die finanzielle Situation sehr angespannt ist aufgrund wegfallender Einnahmen durch Gewerbesteuerzahlungen, die eben aufgrund von Corona nicht eingetroffen sind. Wir hatten vorher schon eine angespannte Haushaltslage. Das spiegelt sich einfach auf allen Ebenen wieder.
Vom Land erwarten Rathauschefs wie Klaus Warton klare Zusagen und eine konkrete Finanzplanung, um wichtige Aufgaben als Schul- und Kita-Träger erfüllen zu können. Etwa wenn es darum geht, den Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung in der Grundschule umzusetzen.
Von der Landesregierung würde ich erwarten, dass die Sorgen und Nöte der Gemeinden ernst genommen werden.
Ministerpräsident Winfried Kretschmann zeigt zwar Verständnis für die Anliegen der Kommunen, doch in seiner Rede vor den rund 600 Bürgermeistern vermeidet der grünen Regierungschef konkrete Zusagen.
Wir werden weder die Schleusen öffnen noch den Hahn zudrehen. Die gemeinsame Finanzkommission hat ja dazu bereits getagt. Und die kommunalen Landesverbände haben uns dazu einen sehr umfänglichen und milliardenschweren Forderungskatalog vorgelegt. Darum, ich kann auch keine Zusagen oder Versprechungen dazu machen.
Bürgermeisterin Simone Lehnert ist enttäuscht.
Also wenn ich ehrlich bin, hat er eine interessante Rede gehalten, aber er ist auf die Belange der Gemeinden und Städte nicht wirklich eingegangen. Und er hat im Grunde genommen keine meiner Fragen beantwortet.
Wo bekommen die Kommunen das dringend benötigte Fachpersonal für die Kitas her? Wie wird die Digitalisierung in der Verwaltung finanziert? Auf solche Fragen erwarten die Gemeinden konkrete Antworten.
Die baden-württembergischen Städte und Gemeinden laufen weiter Sturm gegen den bundesweit beschlossenen Rechtsanspruch auf einen Platz in der Ganztagsbetreuung der Grundschule und sie fordern klare finanzielle Zusagen vom Land. Vom Gemeindetag Baden-Württemberg, der heute in Stuttgart zusammengekommen ist, berichtete Knut Bauer.